Because...
Okay. Yeah. All right. Seid ihr bereit? Ich bin's auch. Unsere Predigt heute Morgen heißt, ich bin ein Held. Lass uns das mal zusammen sagen. Ich bin ein Held. Und da habt ihr so ein Bild. Ich habe gesucht im Internet. Und irgendwie hat mir das am besten gefallen, diese Silhouette. Das bist du und das bin ich. Und wenn du es noch nicht glaubst, dann glaubst du es nach der Predigt vielleicht ein Stück weit mehr. Als ich das vorbereitet habe, habe ich nicht gewusst, dass 4 Tage, bevor ich diese Predigt halte, mein Vater sterben wird. Und als ich heute Morgen mich wieder nochmal, nach gestern auch, eingelesen habe, habe ich gedacht, also mir wird sie weiterhelfen. Vielleicht auch dir, mindestens einer hat einen Gewinn. Ich möchte noch ganz kurz was persönlich sagen. Ich möchte mich bei euch von ganzem Herzen bedanken für all die vielen, vielen Gebete, guten Wünsche, E-Mails, WhatsApps, Anrufe, was auch immer. Ich habe festgestellt, es macht den Schmerz nicht um so ein Stück kleiner. Das ist die faszinierende Erfahrung, so schön wie das ist, wenn dich einer in den Arm nimmt. Das Wunder kann nur Gott allein vollbringen und deine resiliente Seele, da erkläre ich gleich was zu, passt alles voll zum Thema. Aber ich fühle mich sehr getragen, wir fühlen uns sehr getragen durch eure Gebete. So vielen, vielen Dank. Und was ich auch klarstellen möchte, nur für den Fall, dass jemand da ist, der diesen Todesfall als Anlass nimmt, ein Fragezeichen in Richtung Himmel zu schicken, dann möchte ich dich bitten, das auszulöschen und gegen ein Ausrufezeichen zu ersetzen. Mein Vater wollte sterben. Und er hat das am Dienstagabend ganz klar den Ärzten gesagt. Und wenn man Gott und den Ärzten sagt, dass man gehen möchte nach einem reichen, fast 80-jährigen Leben, ist das, glaube ich, legal. Und das respektiert Gott und das haben auch die Ärzte respektiert. Für uns war es ein bisschen schwerer, das zu akzeptieren, aber das schaffen wir auch mit Gottes Hilfe. Und das ist in Ordnung. Der Himmel ist jetzt um eine Prise Humor reicher geworden. Und ich habe auch einen Witz in die Predigt eingebaut und weiß nicht, ob du dann denkst, dass mir das alles leicht fällt. Das tut es überhaupt nicht. Aber es gibt Zeiten und Zeiten. Und ich habe mich sehr gefreut, das Wort Gottes mit euch zu teilen. Und lasst uns doch gemeinsam in guten und in schlechten Zeiten vertrauen. Erinnerst du dich vielleicht an einen Gottesdienst im Sommer? Da hat der Bernd so ein prophetisches Bild weitergegeben hier vorne. Das fiel mir auch ein. Und zwar war das ein Bild von einem Bus oder einer Straßenbahn oder irgend so einem öffentlichen Verkehrsmittel, wo einer einen Stehplatz hat und so eine Handschlaufe hält, an der er sich festhält und die Fahrt angetreten hat. Wenn dann der Bus durch ein paar Schlaglöcher fährt oder irgendwo in einem Teil unseres Landes, wo das Geld für Baumaßnahmen im Tiefbau nicht ausreicht und es wird ruckelig, dann lässt du doch dann die Schlaufe nicht los. Und so möchte ich dir, was auch immer ruckelig für dich erscheinen mag und auch mir sagen, wir wären doch bescheuert, wenn wir in diesen Momenten Gott loslassen würden, unseren Halt. Und das, was wir gesungen haben, das war ganz toll. Ich weiß nicht, Simone, wann du die Lieder ausgesucht hast, aber 2 aus dem Repertoire von heute Morgen sind gerade meine Lieder, die ich singe und auch mit Gott teile und diese Phase meines Lebens bearbeite. So, Gott ist mittendrin. Das ist wunderschön. Vielen Dank dafür. Okay, was ist ein Held? Da stellen wir uns mal ganz dumm, hat der Mann gesagt in dem Film. Was ist eine Dampfmaschine? Was ist ein Held? Ich habe aufgeschrieben, ein Held ist edel, er ist mutig, nicht von Gefühlen geleitet. Für eine Sache kämpfend, er hilft anderen, er wendet sich gegen Unrecht, ist opferbereit, verleugnet sich selbst, gibt niemals auf, geht Risiken ein, lässt sich nicht einschüchtern, überwindet Ängste, läuft nicht vor Herausforderungen weg. Ein Held handelt, anstatt nur zu schwätzen. Er widmet sich einer größeren Sache, er fürchtet sich nicht vor Unbeliebtheit und persönlichen Nachteilen. Noah war für mich ein Held. Seine Nachbarn hielten ihn für total bekloppt, fanatisch, bis der Regen kam und die Wasser stiegen. Mose ist für mich auch ein Held aus der Bibel. Er gab Bequemlichkeit und Sicherheit auf, weil er Gottes verlorenes Volk mehr liebte als sein königliches Sofa. König David war ein Held. Sein Vater und sein Mentor glaubten beide nicht an ihn. Trotzdem riskierte er alles für Gottes Ruf und um Unterdrückung zu beenden. Gideon war ein Held und vielleicht geht's dir wie ihm, er hat es nicht gewusst. Er hat sich versteckt und er hatte Angst. Aber Gott hat ihn berufen, ein Held zu sein, ein Führer in Israel. Der Mann der Stunde, der den Kampf aufnimmt. Er hielt sich für einen Feigling, aber Gott sagte zu ihm, du tapferer Held. Vielleicht ist die Diskrepanz zwischen Gefühl, zwischen Selbstbild und Fremdbild von Gottes Seite her jetzt bei dir ähnlich groß. Dann kann dieser Morgen dir ein Stück helfen, die beiden zu synchronisieren. Wer ist der größte Held? Da gibt es keinen Zweifel. Jesus Christus ist der größte Held. Er war noch fanatischer als Noah. Das Fundament selbst, hast du gesagt eben. Er gab noch mehr auf als Mose. Mein Vater weiß gerade jetzt in diesem Moment besser als wir alle, was Jesus aufgegeben hat, als er den Himmel freiwillig verlassen hat. Den Weg schlägt man ja normal nicht so gerne ein, hört man immer wieder. Und Menschen, die kurz da waren und doch zurückgekommen sind. Und was Jesus einsetzte, übersteigt alles. Niemals wurde ein größerer Held geboren, verkannt, gehasst und geliebt. Im Neuen Testament dann danach Paulus. Heute Morgen haben wir Apostelgeschichte 25 und 26 gelesen, der Bernd und ich. Was für ein Held, was für ein Mann im Angesicht von Widrigkeiten, im Gefängnis. Das ist diese Rede, die er hält vor Agrippa und Festus in diesen Kapiteln. Und er war der Gefangene, der Niedrigste, aber er war der freiste Mann in der ganzen Versammlung. Und er war der Feind Gottes und er wurde der Freund Gottes und hat viel bezahlt dafür. Größte Demütigung, Verfolgung und Unrecht, um das Evangelium auch in deine und in meine Welt letzten Endes zu tragen. Was für ein Held. Das Reich Gottes wird von Helden gebaut. Es wird heute gebaut unter anderem von dir und von mir. Lasst uns bitte noch einmal zusammen im Glauben sagen, ich bin ein Held. Ich bin ein Held. Ich habe euch einen Liedzusammenschnitt mitgebracht. Die Ehre gebührt meiner Tochter Grace, die da viel Zeit und Nerven rein investiert hat. Es sind drei Liedstücke miteinander verwoben, die stilistisch nicht unterschiedlicher sein könnten. Mariah Carey, Contra K und Kollega. Ihr seht, ich bin tief beeinflusst vom Musikgeschmack meiner Familie. Alle drei würde ich von mir aus nicht hören. Mein Mann und mein Sohn haben mich da vorrangig in diese Sachen hineingeführt. Und es geht um das Thema Held und ich setze mich hin und ich hoffe, das wirkt in euch so ein bisschen nach. Die haben was verstanden. Ohne Jesus ist das nicht faszinierend. Man kann Teile der Wahrheit entdecken und irgendwann entdeckt man den, der die Wahrheit ist. So betet für Felix Blume, Contra K und Mariah Carey. Ich weiß gar nicht, der Bernd wird wissen, wo die geistlich steht. Da ist da immer. Ist egal. Ja. Die haben was verstanden. Und wenn diese Rapper eins begriffen haben, das sind ein paar coole Werte, was sind 70 Jahre gegen die Ewigkeit, Familientreue, Loyalität, übernimm Verantwortung, sei kein Opfer. Also es ist gar nicht so schlecht, was die Jungs da hören. Und die Grace hat das Gottesdienst tauglich gemacht, indem sie das F-Wort fein überschnitten hat. Es war manchmal holprig, das lag dann vielleicht unter anderem daran. Und dann kann man das sogar mal in der Predigt, ohne sich entschuldigen zu müssen, abspielen. Ja, danke, Schatzi, dafür. Super. Mein erster Gedanke heißt, wahre Liebe bringt Helden hervor. Im Leben etwas zu wagen bedeutet auch, sich verwundbar zu machen. Sich der Möglichkeit des Scheiterns zu öffnen. Und das mögen die meisten Leute nicht. Scheitern ist doof. Versagen will man nicht. Bloßgestellt werden vor anderen ist nicht schön. Also gehen viele lieber den Weg des Kompromisses und finden schwachen Trost in der Annahme, wir haben das Scheitern eliminiert, wenn wir uns auf dem Beifahrersitz anschnallen und dem Leben das Steuer überlassen. Wenn du eine Krise erlebst, wie wir gerade, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Gefühle sind da und man darf sie auch nehmen und annehmen. Aber was ich dann mit ihnen tue, ist immer noch meine Entscheidung und wem ich vertraue in dieser Zeit. Scheitern können wir nicht umgehen. Wir haben es alle erlebt und wir werden es wieder erleben. Und das ist eigentlich nicht so schlimm wie ein Leben voller Kompromisse und Lauheit, wie Jesus es sagt. Jesus findet Lauheit zum Kotzen, würde er Reppen heute sagen. Er wird ausspucken, was nicht heiß und was nicht kalt ist. Und das mag ich. Wie kann ich auch meine Selbstachtung bewahren, wenn ich weiß, ich gehe eigentlich den Wischiwaschi-Weg, auch mit Jesus. Wenn man im sicheren Hafen, das ist ein cooler Satz, das ist jetzt eine Komposition aus Iris Trümper plus was sie irgendwie gelesen hat. Wenn man im sicheren Hafen eines risikoarmen Lebens ankert, wird man nie in seiner Berufung segeln. War gut, gibt kein Handout, hatte ich keine Zeit und keinen Nerv für die Woche, kannst du dir vielleicht vorstellen. So sage ich Ihnen dir nochmal. Wenn man im sicheren Hafen eines risikoarmen Lebens ankert, wird man nie in seiner Berufung segeln. Glaube heißt auch Risiko. Und Jesus hatte auch was zum Thema Liebe, Leidenschaft und Heldentum zu sagen in Johannes 15, 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Der Antiheld, der sieht sich selber. Der ist in seiner Selbstsucht gefangen. Und viele von uns werden zum Antihelden oder leben den Lifestyle davon, wenn wir so auf Autopilot auf der Suche nach ständiger, unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung durchs Leben rauschen. Unmittelbare Bedürfnisbefriedigung sind viele Silben, aber die beschreiben für mich ziemlich zutreffend das, was unsere Gesellschaft gerade hip findet oder schon lange. Essen schnell, Sex schnell, nicht warten, vor dem Bezahlen schon den Burger im Maul, vor der Hochzeit schon, ihr wisst, schnell, schnell, ich fühle es, ich will es, gib es mir, sonst meckere ich rum. Das ist das Kontrastprogramm zu dem, was die Bibel uns zeigt. Und ich sag dir was, der Slow Cooker ist eine Erfindung, ich will nicht sagen des Himmels, das kommt irgendwie aus Amerika, aber da kommt das Fleisch ganz anders raus. Und es ist wirklich auch Fleisch. Also nicht überall, wo Burger drin sind, ist ja Fleisch drin. Ist jetzt ein anderes Thema, es ist auch nicht meine Aufgabe, dich über Ernährung aufzuklären, da gibt es andere Menschen, die das tun können, Marion zum Beispiel. Und auch warten oder fasten, was wir ja im Januar vorhaben, das lässt die Dankbarkeit wachsen und lässt uns aussteigen aus diesem Zeitgeist, gib's mir sofort, ich will's haben, ich brauche das. Was hilft uns noch, den Helden in uns freizulassen? Und ich beziehe mich dabei darauf, dass du Kind Gottes bist und dass Jesus Christus in dir sein Leben durch dich leben möchte. Wir schaffen das nicht aus eigener Willenskraft alleine. Mit Hanteltraining, Testosteron, Eiweißshakes und Rap alleine, da kommt man weit. Aber irgendwann fährt auch der gegen die Wand. Und der eine, der wahrhaft Große, der kommt dann hoffentlich zum Tragen. Es gibt eine Eigenschaft, die Helden ausmacht. Und würden wir das jetzt auf Jesus studieren, wäre auch er hier der Unübertroffene, der das als Mensch gelebt hat. Resilienz ist so ein Fremdwort, das ich kennengelernt habe durch Bücher, Seminare, das mir wieder vorkam. Und ich möchte euch ein Stück weit teilen, was das ist. Resilienz ist die Fähigkeit einer Person, mit Überraschungen, Veränderungen und unerwarteten Rückschlägen auf eine gesunde Art und Weise umzugehen. Oder man könnte es auch so sagen, Resilienz ist die Fähigkeit, nach Rückschlägen, Krisen und Momenten starken Drucks wieder auf die Beine zu kommen und aus diesen Erfahrungen zu lernen. Resilienz steigern wir unter anderem durch unsere Versöhnung mit der Vergangenheit und emotionale Stabilität, durch realistischen Optimismus, Disziplin und gesunde Beziehungen. Waren jetzt keine Bibelstellen, aber klingeln dir ein paar in den Ohren, wenn ich die Begriffe vorgelesen habe? Mir schon. Nehmen wir mal nur die letzten beiden. Disziplin, eine Frucht des Geistes in Galater 5. Und gesunde Beziehungen, was war das große Gebot, was Jesus uns gab? Wir sollen Gott und einander lieben. Warum? Weil wir auch in den Krisen des Lebens gut aufgestellt sind, wenn wir einander haben, wenn wir Familie haben, Gemeindefamilie haben. Es ist eine ganz andere Nummer, gemeinsam durch Dinge durchzugehen. Gestalter sein, nicht Opfer sein. Klar ist das Leben nicht kontrollierbar und manche Sachen kannst du nicht verändern. Aber das Leben muss dich nicht unterbuttern deswegen, sondern ja, je mehr man mir nimmt, umso tiefer beiß ich. Also kannst du es anders sagen, aber irgendwie sowas. Lass doch mal den Helden in dir aufstehen. Und uns nicht als Weicheier vom Leben und von Schicksalsschlägen und von Herausforderungen und Niederlagen rumgetrieben werden. Christus hat das nicht getan. Er war nicht weichgespült. Er war die Liebe oder ist die Liebe selbst. Aber er hat seinen Standpunkt behalten. Er ist stehen geblieben im Angesicht von Feindschaft und Widerstand. Er hat Leuten den Kopf gewaschen und die Füße. Und er wusste auch immer, wann was dran war. Daran arbeiten du und ich ja noch. Ne? So, manchmal sollten wir nicht die Füße waschen, aber manchmal auch nicht den Kopf. Herr, hilf uns dabei. Realistischer Optimismus. Aus einem Buch zum Thema Resilienz lese ich euch vor. Optimismus ist eine der grundlegenden Voraussetzungen für eine positive Krisen- oder Konfliktlösung. Es ist der Glaube daran, dass in meinem Leben als Kind Gottes mir letztlich alles zum Besten dienen muss. Dass das Leben auf lange Sicht hin mehr Gutes als Schlechtes hervorbringen wird und dass Krisen immer etwas Vorübergehendes sind. Es ist die Überzeugung, dass Krisen überwunden werden können und dass wir in der Lage sind, das, was um uns herum und mit uns passiert, durch unsere Reaktionen zu beeinflussen. Okay, jetzt kommt der Witz. Bereit? Okay, zwei sind bereit. Der Pessimist sieht den langen schwarzen Tunnel. Es ist finster, es ist dunkel, hoffnungslos. Der Optimist sagt, da hinten, da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Dann haben die noch den Realisten dabei, der sagt, da kommt ein Güterzug. Und der Lokfahrer fragt sich, was sind das für drei Idioten, die ihre Köpfe in den Tunnel stecken? Die haben mehr gelacht als ihr. Also. Okay. Optimismus. Josef aus dem Alten Testament, der muss irgendwie Optimist geblieben sein. So verarscht und so verraten zu werden, weiß nicht, wer von uns das hinter sich hat. Manch einer vielleicht ein bisschen. Fast hätten seine Brüder ihn umgebracht, dann haben sie ihn nur als Sklaven verkauft. Und als er sich ihnen dann offenbart, Gott hat ihn aus dem Gefängnis zum zweithöchsten Mann des Staates im Land Ägypten gemacht, haben die Panik geschoben, zu Recht. Aber er sagt, das kannst du in 1. Mose 45 ab Vers 5 nachlesen, nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Hier sehen wir das Bild eines resilienten Mannes, der mit seiner Vergangenheit offensichtlich versöhnt war. Der war nicht bitter. Wie leicht wäre es für ihn gewesen, die sowas von Platz zu machen. Und welche Genugtuung, ich kann die Genugtuung schon spüren, du auch. Oh, das Fleisch. So, der alte Mensch. Aber er war nicht so. Vers 6, denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht und es werden noch 5 Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott Was für eine nette Uminterpretation der Ereignisse. Gott hat mich für euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Und nun nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Was für ein großer Mist ist Josef widerfahren. Was für eine Katastrophe, was für ein Elend. Aber was hat Gott daraus gemacht? Was für eine Geschichte, von der du und ich profitieren, weil Israel konnte überleben. Und wen hat Israel hervorgebracht? Den wir feiern an Weihnachten, Christus, der kam. Versöhnung mit der Vergangenheit, emotionale Stabilität, realistischen Optimismus, Disziplin und gesunde Beziehungen, das scheinen Faktoren in Josefs Leben gewesen zu sein. Mein zweiter Gedanke ist ein ganz kurzer, es ist eine Wiederholung von einer Analogie, die du vielleicht auch schon oft gelesen oder gehört hast. Es ist eine Frage, die Frage, bist du ein Thermometer oder ein Thermostat? Wir hatten kürzlich Trouble mit unserer Heizung. Wir haben ja einen alten Hausteil und einen Anbau, der früher eine Scheune war. Im Anbau haben wir in 2 Stockwerken Fußbodenheizung und die Fußbodenheizung war tot für so 2 Tage, glaube ich. Wir haben erst nicht herausgefunden, woran es liegt, haben es dann aber herausgefunden. Und eine mögliche Ursachenquelle, die wir im Blick hatten, war das Thermostat in der Küche. Da ist jetzt die Tür zum Wohnzimmer häufiger zu, damit unser Welpe nicht auf den Teppich pinkelt im Wohnzimmer, was ihm große Freude und mir weniger Freude bereitet hat. Und dann habe ich gedacht, da staut sich ja dann die Wärme, anders als im Alltag vorher, und dann schaltet die Heizung runter, weil in der Küche ist es bullig, da wo das Thermostat steht, und dann ist das Wohnzimmer kalt. Es war nicht die Ursache, es war eine Sicherung, die rausgeflogen war durch unsere Weihnachtsbeleuchtung, aber... Kurz bevor ich den Anruf zum Handwerker tätigte, der uns viel Geld gekostet hätte, hat der Bernd eine Eingebung des Heiligen Geistes vielleicht gehabt und gesagt, da gibt es eine Sicherung. Ich glaube, und dann war das auch tatsächlich so. Ja, bist du Thermometer oder Thermostat? Ein Thermometer stellt nur fest, welche Temperatur herrscht. Sie nimmt wahr und spiegelt wider, was der Ist-Zustand ist. Ein Thermostat reguliert die Temperatur. Ein Thermostat gibt vor, ob es heiß oder kalt wird, ob du schwitzt oder frierst oder ob es angenehm ist. Und du hast die Wahl, Opfer oder Gestalter, Thermometer oder Thermostat zu sein. Du gibst vor durch das, was du denkst, redest, liest, hörst. Und wenn du eine Krise hast, bete Gott an, mach Lobpreis. Weil das Opfer, was du in der Krise bringst, das kannst du nicht bringen in den Zeiten, wie es dir gut geht. Und ich habe mich dazu entschieden und ich habe vor Jahren entschieden und habe zu Gott gesagt, Gott, wenn irgendwann mein Papa mal stirbt, dann will ich, dass dieses Erlebnis und diese Phase mich noch näher zu dir zieht. Es hat mich völlig fertig gemacht. Keine Frage. Ich bin heulend und schreiend durch unser Haus gelaufen, die ersten 2 Tage. Aber irgendwie haben wir einander auch wieder gefunden. Und das ist einfach so gut. Und obwohl alles anders gelaufen ist, als ich mir das vorgestellt habe, wie das dann sein wird, ich kenne Geschichten von Freunden, die wussten das vorher, da hat der Heilige Geist ihnen das gesagt. Und ich habe so Gott empfunden, gestern zu mir zu sagen, Iris, was wäre denn gewesen, hättest du es gewusst? Es wäre richtig scheiße gewesen, in meinem Fall, ganz ehrlich. Es war viel besser. So. Sei Thermostat und nicht Thermometer. Die Bibel sagt in Römer 12, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das mit dem Überwinden, das steht ganz oft in der Bibel, auch in dem letzten Buch, in der Offenbarung. Da hat Jesus bei den Sendschreiben ganz viele Versprechen an die von seinen Leuten, die überwinden. Und überwinden kann man ja nur, wenn eine Blockade, ein Hindernis, eine Krise, eine Anfechtung, irgendwas dir passiert. Man könnte es auch als eines der Synonyme für den Helden in dir nehmen. Der größte Überwinder der Geschichte lebt in dir. Und wir können dieses Leben mit Christus gestalten, anstatt uns von Dingen treiben zu lassen. Claudia, jetzt wäre so dein Moment. Leistest du mir Gesellschaft? Die Claudia hat uns ein ganz wunderbares Zeugnis mitgeteilt. Und sie hat sich von Gott gebrauchen lassen, hat auch nicht auf ihr Gefühl gehört. Der Text eben, ich versuche den mal zusammenzukriegen, verlass die Komfortzone, denn sie ist wie toter Ackerboden, wo nichts wächst. Du hast deine Komfortzone verlassen und das hat jemandem sehr gedient. Erzähl uns deine Geschichte.
Guten Morgen.
Geh nach vorne, dass sie dich sehen.
Ja, also es geht so um meinen Patenonkel und um meine Tante. Und im Februar habe ich erfahren, dass mein Patenonkel sterbenskrank ist. Und ich hatte immer wieder Kontakt über WhatsApp mit meiner Tante. Und da habe ich schon gemerkt, wie Gott mich immer wieder an bestimmten Tagen erinnert hat, schreib ihr, frag mal nach. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war jetzt im Oktober, wo ich wieder diesen Impuls hatte. Und dann hatte ich ihr so geschrieben, gibt's was Neues? Und dann schrieb sie zurück, ja, es gibt was Neues. Mein Patenonkel kam nach Hause, um zu sterben. Und irgendwie war ich geschockt und der erste Gedanke, der in mir war, da muss ich jetzt hin. Also ich darf, ich habe keine Zeit mehr, ich darf das nicht aufschieben. Und dann kamen aber so Gedanken auch, naja, eigentlich habe ich ja, weiß ich nicht, immer diese Autofahrt und das sind immer 3 Stunden und die Familie und ja, vielleicht kennt ihr das, dass denn im zweiten Moment oder im dritten Moment Dinge kommen, die euch eigentlich von dem abhalten wollen, was Gott euch gesagt hat. Mhm. Und mein geliebter Ehemann und meine Kinder haben mich begleitet. Die sind dann zu meinem Schwiegerpapa gegangen und ich bin dann zu meiner Tante und zu meinem Onkel. Und als ich in das Krankenzimmer kam, war mein Onkel wach und er hat mich gesehen und hat einfach nur ganz fest in meine Hand genommen, nur meinen Namen gesagt. Ach, das war echt ein sehr bewegender Moment. Und dann kam mir so aufs Herz, den Psalm 23 ihm zu sagen. Und als ich so an die Stelle kam, wo es heißt, auch wenn wir jetzt durch das Tal des Todes gehen, so fürchte ich doch kein Unglück. Denn du bist bei mir und dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und diesen Trost, den hat mein Onkel erlebt und meine Tante war die ganze Zeit auch dabei. Und ich habe das so empfunden, wie Gottes Gegenwart auch da ist. Und dann hatte ich noch einfach Zeit mit meiner Tante und den Kindern und der ganzen Familie. Und dann sind wir halt wieder nach Haus gefahren, hier nach Limburg. Und am Dienstag bekomme ich die Nachricht von meiner Tante, dass mein Onkel am Montag gestorben ist. Und sie sagte mir noch, Claudia, wo du da warst, es war eigentlich fast der letzte Moment, wo mein Onkel ansprechbar war, weil er abends sehr starke Schmerzmittel bekommen hat und ja Montag schon mehr oder weniger so zwischen Himmel und Erde hing. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir, Herr, ich habe so oft versagt, wo ich hätte gehorsam sein sollen und ich war es nicht, aber ich war Gott in dem Moment so unendlich dankbar, dass wir gefahren sind und dass ich diese Bequemlichkeit überwunden habe. Und eigentlich wollte ich ja letzte Woche schon dieses Zeugnis erzählen. Und jetzt passt das so gut für diesen Sonntag, weil ich glaube auch, dass Gott uns einfach ermutigen möchte. Ja, wir haben alle versagt, aber darum geht's gar nicht. Er will uns ermutigen und sagen, hier, geh an meiner Hand, sei gehorsam, sei nah an meinem Herzen. Ja, genau.
Und dein Onkel ist mit Jesus versöhnt von dieser Welt gegangen?
Genau, ja. Er ist versöhnt gegangen, mhm. Ja.
Und hat dein Besuch dazu beigetragen oder war das schon vorher? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Das, also sicherlich war es ein i-Tüpfelchen, aber vorher schon. Okay. Meine andere Tante, die erzählte, dass er im Krankenhaus ganz oft auch so Besuch hatte von einer Pastorin und er sein Leben so aufgeräumt hat.
Wow, ja. Wunderbar.
Genau.
Ja, und du hast richtig gehört und bist gefahren. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, Claudia. Dankeschön. Irgendwo im Buch der Sprüche steht, besser ins Haus der Trauer gehen als ins Haus des Gastmahls. Lass uns nicht feige sein. Ich kenne das Gefühl, ich war auch oft feige. Manchmal war ich mutig. Lasst uns die mutigen Momente mehren, um anderen zu dienen. Wir wissen nie, wie lange wir noch haben. Ja, nicht mal der Defi und der Uwe Terboven können das immer verhindern. Mein dritter und letzter Gedanke ist, ergreife dein Schwert. Beim Erfüllen deiner Bestimmung sind wahrscheinlich deine unbewältigten Ängste dein größtes Hindernis. Und unsere Welt ist voll von Menschen, die von Angst gelähmt sind. Und jeder wirkliche Held, der im Kino irgendwas vollbracht hat in der Geschichte, der in der Menschheitsgeschichte sich als Held erwiesen hat, in Zeiten von Widerstand, denken wir ans Dritte Reich, die Widerstand geleistet haben, Dietrich Bonhoeffer oder wen auch immer. Wir könnten viele Namen nennen von Menschen, die in meinen Augen und in deinen vielleicht auch Helden sind. Die haben zuerst den Kampf gegen sich selbst gewonnen, den Kampf zwischen unseren Ohren, in unserem Kopf, in unserer Gedankenwelt. Johannes schreibt im ersten Brief, im vierten Kapitel, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Die Stimme der Liebe muss, soll, darf unser Ratgeber sein und nicht die Stimme der Angst. Furcht und Liebe sind Todfeinde, sie können nicht gleichzeitig existieren, wie Dunkelheit und Licht. Und wenn wir der Angst es erlauben, unser Ratgeber zu sein, kämpfen wir gegen den Geist der Liebe. 2. Timotheus 1, Vers 7, ein ganz bekannter Vers. Gott hat uns eben nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern was? Ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das Jahr geht zu Ende, Weihnachten steht bevor, heute noch, in einer Woche nochmal ein Gottesdienst. Und mein Impuls, wie wir reagieren können auf dieses Wort, ich bin ein Held oder sei ein Held. Und wenn du mit mir begreifst, dass ich das geschrieben und die Lieder ausgesucht habe, bevor ich wusste, was passiert, das ist wie ein Geschenk, eine Retourkutsche an mich, diese ganzen Worte, Texte, Gedanken, Bibelstellen, aber vielleicht auch an dich. Es ist klug, wenn wir, Claudia sagte das gerade von ihrem Onkel, unser Leben aufräumen, bevor wir gehen, aber es ist auch klug, ein Jahr, einen Jahreswechsel zu nutzen, um sauber das alte Jahr zu beenden. Der größte Held aller Zeiten lebt in dir, Kind Gottes. Die wahre Liebe in dir macht dich zum Helden. Du bist schon wie Gideon, ein tapferer Held. Da steckt viel in dir. Du bist ein Thermostat und kein Thermometer. Und ich rufe dir zu, lasst uns das Schwert ergreifen. Lasst uns Gestalter sein, Helden sein. und lass Jesus sein Leben durch dich leben. Und lass dich auf keinen Fall von Krisen oder Schmerz von diesem Weg abbringen. Halte den Handgriff fest, wenn es unbequem und ruckelig wird. Paulus schreibt in Galater 2, ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Und ein letzter Vers aus Hebräer 11, 27, das ist so die Hall of Fame der Helden der Bibel des Alten Testaments, da geht es um Mose. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Wir tun gut daran, das Unsichtbare mehr im Fokus zu haben als das Sichtbare. Ewigkeitsorientiert zu leben. Das heißt nicht, dass wir Todessehnsucht haben, aber das heißt, dass wir wissen, worauf es wirklich ankommt. War das Kollege oder Kontra Karafi, der da gesagt hat, 70 Jahre sind nicht so viel im Vergleich zum Jenseits. Kollege, das sind die Fans. Hey, dann hat auch eure Sprache Eingang gefunden in den Gedanken. Ich möchte jetzt reagieren mit euch zusammen und lade das Team nochmal ein zu kommen. Und ich lade dich ein, dass du Gott diese Frage stellst heute Morgen. Heiliger Geist, was möchtest du mir ganz persönlich heute sagen? Welche Antwort auf die gehörten Gedanken oder auch auf was Gott selber zu dir völlig ohne mich geredet hat in der letzten halben Stunde? Welche Antwort wünschst du dir von mir? Gott, wem soll ich noch vergeben? Welche Angst soll ich dir geben? Welche Qualitätsentscheidung für meine Gottesbeziehung heute treffen? Vielleicht die, Gott, ich will mehr als ein Überwinder sein und dir Raum geben, vor Konflikten nicht weglaufen und nicht die Seele, sondern den Geist dominieren lassen. Das gefährlichste Wort des Lebens heißt, Vorschläge? Später. Morgen, später. Morgen heißt die Straße, die in eine Stadt namens Niemals führt. Morgen ist die verriegelte und verrammelte Tür, die Menschen außerhalb des Himmels lässt. Gott warnt uns und er sagt, dass uns nur wenig Zeit bleibt. Ich weiß nicht, wann diese Welt aufhört zu bestehen, aber ich weiß, dass das Ende deiner und meiner Welt schneller kommen kann, als wir manchmal denken oder meinen zu wissen. In der Ewigkeit interessiert sich kein Schwein mehr für deine Insta- oder Facebook-Likes. Deine Beliebtheit bei Menschen ist sowas von egal. Es zählt eines noch. Hast du ihm geglaubt und hast du für ihn gelebt? Ich lade jetzt die Menschen ein, die sich eingetragen haben, Ministry-Team. Das waren, glaube ich, 8 an der Zahl. Kommt ihr nach vorne in 2er-Teams. Bernd und ich gesellen uns vielleicht dazu. Mal gucken. Und ich lade euch ein, zu reagieren. Wenn du dein Leben, lass uns alle aufstehen, dann kann jeder aus der Reihe rauskommen. Und lass uns das schnell tun, nicht aufschieben. Wenn du dein Leben, wenn du irgendwas in Ordnung bringen möchtest, wenn du Gott einladen möchtest, dann komm. Wenn du dich entscheiden möchtest, ein Held, eine Heldin zu sein, wenn du Jesus eine Angst geben möchtest, dann triff deine Entscheidung, komm nach vorne. Wir sind wundervolle Menschen, die gerne mit dir und für dich beten. Und wenn das dich nicht betrifft, dann halte bitte kein Schwätzchen in deine Reihe, sondern steh mit mir, bete Gott an, gib ihm dein Lobpreisopfer und sei vor ihm. Vielen Dank. Amen.